egal wo wir stehen und was uns bewegt. Und es ist eine beeindruckende Geschichte, die da eben in 1. Könige 19, Vers 1 bis 18 steht. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen, ihr könnt in eure Bibeln schauen oder zu Hause auch mitverfolgen. Ich werde ab und zu ein paar Verse davon vorlesen. Da geht es um Elia. Und dieser Elia, er ist erschöpft und er ist müde. Und er kann nicht mehr. Und so viel ist in den letzten Tagen und Wochen passiert. Da war die Auseinandersetzung mit dem König Ahab von Israel, weil er sich dem Wettergott Baal zugewandt hatte und eben die guten Wege Gottes verlassen hatte. Dann war eine lange Dürre, die Gott auch angekündigt hat durch Elia, um den König zur Vernunft zu bringen. Doch das ganze Land und auch Elia sind davon betroffen. Er muss am Bach Krit sich verstecken, wo er von Raben versorgt wird. Dann wird er zur Witwe, einer Witwe in Sarepta geschickt. Dort, die hat ein Kind, das wird krank, das stirbt und dann, oder ist die Sorge um deren krankes Kind. Und schließlich ist die Rückkehr nach Israel und der Wettstreit mit dem Propheten des Wettergottes Baal auf dem Berg Karmel. Das ist heute bei der, oder heute ist die Stadt Haifa nicht weit weg davon in Israel. Und ganz Israel, heißt es, da ist eben versammelt am Karmel. 450 Baalspriester, sie opfern einen Stier zu ihrem Gott Baal. Sie legen Holz dahin und bitten ihren Gott Baal, den Stier mit Holz mit Feuer zu verzehren. Und das Gleiche tut dann anschließend Elia zu seinem Gott. Und welcher Gott antwortet, wessen Stier mit Feuer verzehrt wird, wessen Opfer, kann man sagen, angenommen wird, der ist der wahre Gott. Ein Wettstreit. Elia voller Glauben. Und die Baalspriester, sie fangen an und viele Stunden rufen sie zu Baal und bekommen keine Antwort. Dann ist Elia dran. Er lässt noch Wasser drauf gießen auf sein Altar und den Stier dreimal sogar. Und dann ruft er Gott an, den Gott Abrahams, Isaaks und Israels, erhöre mich, Herr. Erhöre mich, dass das Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder sich zu dir kehrt. Und da fiel das Feuer des Herrn herab und es fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das ganze Wasser im Graben auf. Und das Volk, es fällt auf sein Angesicht und spricht, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia bringt dann die Baalspriester selber um. Welch ein Sieg Gottes. Und jetzt wird es aber erst richtig spannend. Ausgestanden ist die Sache deshalb noch lange nicht. Denn die König Isabel, die Frau des Ahab, sie ist eine große Anhängerin des Baal und sie trachtet Elia nach dem Leben. Sie lässt es ihm durch Boten ausrichten. Und gewiss, Gott war die ganze Zeit bei ihm und hat ihn nicht im Stich gelassen. Doch diese Androhung, die ist jetzt Elia zu viel. Er ist an seine Grenzen seiner Kräfte gekommen. Vielleicht hat er manchmal auch zu sehr geeifert und sich vielleicht zu sehr auf seine Kräfte verlassen oder sie zu sehr eingesetzt, statt sich von Gott tragen und leiden zu lassen. Elia weiß es nicht. Jedenfalls ist er K.O., er ist dem Burnout, sagen wir heute, nahe. Elia fürchtet um sein Leben und er flieht in die Wüste. Und Vers 3 sagt, da fürchtete er sich, er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Aus Angst vor der Rache der bösen Königin rennt er stundenlang in Richtung Süden und ging dann noch eine Tagesreise weiter in die Wüste. Und schließlich setzt er sich völlig erschöpft unter einen Ginster oder einen Wacholderstrauch, kann man sagen, und wünscht sich zu sterben. Er fühlt sich elend, er fühlt sich nutzlos und er will alles vergessen. So sehr hat er sich angestrengt bisher und so wenig hat er erreicht. Und wie können wir das verstehen, dass dieser große Mann Gottes, wo Gott so eingegriffen hat, der am Tag zuvor noch in großartiger Weise im Glauben gehandelt hat, nun auf die Drohung Isabels in eine so große Furcht gerät? Und hier sehen wir eben auch, wie tief er in der Krise war, sodass er völlig verzweifelt war und Gott darum bat, ihm seine Seele zu nehmen. Wie war es so weit gekommen? Zum einen hatte die Angst in Elias Herz ihm seinen Lebensmut geraubt. Aber es war nicht nur die Angst vor Isabels Männern, er war auch geistlich müde und erschöpft und geplagt von vielen negativen Gedanken, wie seine Worte zeigen. Er hatte sich voll dafür eingesetzt, dass das Volk sich von ihrem Götzendienst abwendet und Gott zuwendet. Nach dem Gottesbeweis auf dem Berg Karmel muss er wohl erwartet haben, dass nun die komplette Wende kommt. Aber die böse Königin hatte keine Buße getan und es sah so aus, als ob sie nun auch das Volk wieder zum Götzendienst verleiten könnte. Elias jahrelanger Eifer für Gott und die Buße des Volkes erschien vergeblich gewesen zu sein. Er hatte sich aufgerieben in seinen Auseinandersetzungen mit dem falschen Glauben. Und er fragt sich, ist mein Dienst für Gott vergeblich? Ist wie, wenn man in irgendeinem Irrgarten steckt und nicht mehr herauskommt. Dieser Gedanke, dass sein Hirtenleben vergeblich gewesen sei, raubte ihm allen Lebensmut, sodass er lieber sterben wollte. Seine Worte, ich bin nicht besser als meine Väter, sie weisen darauf hin, dass er sich dabei seiner eigenen Sündhaftigkeit und Mangelhaftigkeit bewusst war und sich an der ganzen Lage des Volkes Israel selbst mitschuldig fühlte. Elia, er war innerlich am Ende. Er war völlig ausgebrannt. Und er sagt es hier auch, es ist genug. Und niemand kann aus dem Glauben leben, den er gestern hatte, sondern wir müssen jeden Tag und in jeder Situation neue Glauben aufbringen, damit wir auch die neue Situation aus Glauben sehen und damit umgehen können. O Gott, was habe ich alles eingesetzt und alles in den Sand gesetzt? Mir reicht's, mir langt's. Es ist genug. Umsonst war mein Kampf. Vielleicht sagst du auch, es ist genug. Ich frage mich, warum musste ich jetzt gerade meinen Job verlieren, wo die Wirtschaft so sehr einbricht? Kann es nicht zu einem anderen Zeitpunkt sein, wo man von der Straße weggeholt wird, wo die Arbeitgeber Schlange stehen, wenn die Wirtschaft gut läuft und man leicht was findet? Es ist genug. Man verspürt vielleicht keine Dankbarkeit von den Menschen, mit denen man zusammen ist, sondern hört nur deren Meckern. Und irgendwann kommt vielleicht auch der Gedanke, es ist genug. Was hat man sich für Menschen eingesetzt und nichts Spürbares kommt zurück? Es ist genug. Eine schlechte Nachricht. Ein Verlust eines geliebten Menschen, wie jetzt bei Mark vielleicht, ist es für uns immer gleich zu verstehen. Es kann mir vielleicht sinnlos erscheinen. Ich vertraue Gott natürlich, aber verstehe ich es immer? Aber aus der Geschichte Elias sehen wir auch, Gott ist immer erst am Anfang, wenn wir am Ende sind. Wie reagiert Gott darauf? Er lässt Elia erstmal eine Zeit ruhen. Dann schickt er einen Engel zu Elia, der ihn wecken soll und der ihm Brot und Wasser bringt. Und da heißt es in Vers 5, ab Vers 5, und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Regelmäßige Mahlzeiten und Ruhe, das braucht Elia jetzt. Doch der Engel macht noch mehr. Er stellt nicht nur Essen hin und ruft Elia, er ist nicht nur ein Bote und das Sprachrohr Gottes, sondern er berührt Elia auch. Und in der Bibel heißt es, der Engel rührte ihn an. Wie ist das wohl, von einem Engel berührt zu werden? Mir scheint, die Berührung des Engels ist wie die Berührung durch einen vertrauten, sorgenden Menschen. Und der Engel, der rüttelt Elia nicht einfach wach. Elia erschrickt nicht, im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass diese Berührung Elia gut tut, weil er dadurch ganz besonders merkt, dass er nicht allein ist, sondern da ist jemand, der sich um mich kümmert und meine Not wahrgenommen hat. Und wie schon in den Wochen zuvor, sorgt Gott für seinen Propheten. Zweimal kommt der Engel und ermutigt ihn zu essen. Und zwischendurch schläft Elia wieder ein. Essen und schlafen, wenn es dran ist, von einem behütet sein, das tut gut. Und so nach und nach kehren Elias Kräfte wieder zurück. Und die himmlische Speise, sie stärkt ihn und sie stärkt ihn so sehr, dass er gekräftigt durch diese Mahlzeit bis zum Berg Horeb laufen kann. Und wir sehen, wie Gott einen versorgt, genau mit dem, was man braucht, wie gut er Elia und wie gut er uns kennt. Mitte Juni hatte ich mal einen ganz schlechten Tag. Ich hatte an dem Tag eine Absage bekommen und dann hatte ich draußen eine Mauer mit Beton befestigt. Es hieß im Wetterbericht, es soll nicht regnen. Und dann kam aber so ein plötzlicher Regenschauer und der frische Beton, er begann sich aufzulösen. Und dann waren noch ein, zwei andere Sachen. Ich war innerlich so aufgewühlt und ich habe mit Gott gehadert, warum jetzt alles schief läuft, warum er mir das antut. Und ich bin dann wieder raus, habe dann irgendwie die Mauer wieder reparieren können, sodass man keinen Schaden gesehen hat. Ich bin dann in einen Baumarkt einkaufen gefahren und dann nach einiger Zeit wiedergekommen und die Post war mittlerweile gekommen. Und da lag ein Brief an mich auf dem Tisch. Er war von einer befreundeten Person, die Heidi und ich seit vielen Jahren kennen. Und ich selber hatte mit dieser Person nie über meine Situation gesprochen, aber die Person hatte natürlich davon gehört. Und der Inhalt des Briefes, er hat genau meine Situation besonders an diesem Tag getroffen. Du fragst dich vielleicht, wo ist Gott und warum hat er das zugelassen? Zweifel kommen dir in deine Gedanken. Sei versichert, Gott hat dich nicht verlassen. Er steht über allem und weiß, was morgen ist. Und dann der Vers aus Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn hoffen, die kriegen neue Kraft. Viele ermutigende Gedanken waren in diesem Brief, die ausdrücken, dass ich ein Gotteskind bin und mein Wert nicht von Arbeit oder von anderen Menschen, sondern von ihm abhängt. Das hat mich getroffen. Ich habe an die Begegnung von Elia mit dem Engel denken müssen. Das war kein Engel, sondern es war ein befreundeter Mensch. Aber Gott hat doch die Person genau in meine Situation hineingesprochen und mich ermutigt. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin nicht vergessen von ihm, sondern er ist da. Er geht mit mir den Weg, mit dem, was vielleicht noch vor mir ist. Gott sagt uns in Jesus Christus, den Niedergeschlagenen, den Kraftlosen, in Johannes 7, 37, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Gott weiß genau, was meine Seele braucht. Und er will uns sagen, steh auf und iss. Mehr als diese Stärkung brauchen wir nicht. Gottes Kellner sind noch unterwegs. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder kreise ich so sehr um meine eigenen Gedanken und Sorgen, dass ich für andere Menschen keine anderen Gedanken übrig habe? Wo kann ich ermutigen? Wo kann ich zurüsten? Gott möchte uns und durch uns andere wieder zum Dienst zurüsten. Zweimal kommt der Engel zu Elia. Das ist Zurüsten, das ist Ermutigen, das ist Trost, das ist Fürsorge. Und das kann eine Weile dauern. Das braucht seine Zeit. Er sagt zu Elia, du hast einen weiten Weg vor dir. Und der Weg ist weit. 40 Tage und 40 Nächte läuft Elia zum Berg Horeb auf der Sinai-Halbinsel. Und Elia hat auf diesem Weg viel Zeit zum Nachdenken. Er hat viel Zeit, sich darüber klar zu werden, was ihn eigentlich stört und was ihn so viel Kraft gekostet hat und wo genau der Schuh drückt. Und manchmal braucht es lange Wege und lange Zeiträume, um sich selbst klar zu bekommen und zu formulieren, wonach man sich sehnt und wo die Probleme liegen. Und Elia findet für sich eine solche Antwort und kann seine Gedanken und Gefühle sortieren und dann auch vor Gott äußern. Und so wartet Gott, bis Elia dorthin kommt, wo Gott ihm begegnen wollte. Denn Gott will ihm dort helfen. Und wir sehen weiter, wie Gott ihm begegnet. Da heißt es ab Vers 9, und er kam in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben und der Herr aber war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Gottes Seelsorge mit Elia fängt an, und zwar oben auf dem Berg Sinai, am Gottesberg Horeb. Angekommen begegnet Elia Gott. Und an diesem Berg hat Gott schon Mose gezeigt, dass mit ihm gesprochen und ist dem Volk Israel begegnet, hat seinen Bund mit dem Volk Israel gemacht. Damals nach dem Auszug aus Ägypten. Auch sie hatten zu diesem Zeitpunkt schon viel mit Gott erlebt. Es war ein oft beschwerlicher Weg, auf dem Gott sie aber nie im Stich gelassen hatte. Und hier an diesem Berg kommt es zum Zwiegespräch zwischen Gott und seinem Propheten Elia. Und Gott fragt ihn ganz einfach, was tust du denn hier? Ich meine, Gott wusste ja, dass Elia kommt. Was machst du hier? Er könnte auch fragen, warum, Elia, bist du zu mir gekommen? Was kann ich dir Gutes tun? Warum kommst du zu mir? Wie kann ich dir helfen? Und Gott fragt nach Elias Anliegen und Elia klagt und jammert Gott sein Leid. Wie stark er gegen den Abfall der Israeliten geeifert hat, mit der Tötung der Baalspropheten und dass ihm jetzt nach dem Leben getrachtet wird. Dass er verlassen ist, dass er sich alleine fühlt, dass niemand mehr übrig ist von den anderen, die geglaubt haben. Wie kann Gott das zulassen? Auch wenn er es nicht direkt ausspricht, so schwingt doch dieser Vorwurf mit. Gott, wo bist denn du eigentlich? Warum tust du denn nichts dagegen, dass deine Arbeit, vielleicht deine Gemeinde, dass nichts sichtbar ist, dass nichts spürbar ist, dass dein Reich, dass deine Gemeinde vielleicht verfolgt wird und dass deine Christen leiden müssen? Wo und wie wirkst du eigentlich? Eine Frage, die nicht nur Elia auf der Zunge liegt, sondern die damals und heute von Bedeutung ist und uns Menschen beschäftigt. Und Gott, er poltert nicht einfach los oder fragt nach der unverschämten Frage, sondern er gibt Elia eine Antwort. Ich handle anders, als du erwartest und ich bin trotzdem da. Und diese Antwort ist, dass er zunächst an ihm vorüberzieht in einem großen, starken Wind oder er lässt einen großen, starken Wind vorüberziehen, dann ein Erdbeben und dann ein loderndes Feuer. Aber es heißt hier, darin ist Gott nicht. Gott ist nicht polternd, brausend, wie wir das vielleicht kennen mit einer tollen Show. Es kommt ein säuselnder Wind, ganz leise. Und Elia merkt, in diesem ganz leisen, in diesem Stillen ist Gott. Er bedeckt sein Gesicht und er tritt Gott entgegen. Und Elia begreift, dass Gott eben im Verborgenen und im Schwachen mächtig wirken kann. Er muss sich nicht wie dieser Wettergott Baal durch Stürme und Blitze beweisen, obwohl er das zweifelsfrei machen kann. Er ist gerade in den leisen Tönen. Dies ist genug. Elia soll gut zuhören und es dann Gottes Wortes, denn in seinem Wort, in der Stille, da begegnet er uns. Durch sein Wort hat er alles geschaffen und durch sein Wort regiert er die Welt und durch sein Wort kommt er auch zu den Menschen. Da entdecken wir ihn, da erleben wir ihn, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Und in seinem Wort spricht Gott mit uns persönlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er spricht herzlich mit uns. Ich habe dich lieb und ich habe dich in meine Hände geschrieben und ich will dich nicht lassen. Ich lebe und du sollst auch leben. Und wenn du krank bist, sollst du auch leben. Und wenn du stirbst, sollst du auch leben. Diese Hoffnung haben wir und dürfen wir gerade jetzt bei Mark in Anspruch nehmen. Das ist Herrlichkeit, eine ewige Herrlichkeit. Und so fragt Gott noch einmal, was hast du hier zu tun, Elia? Ein zweites Mal. Und er geht hier sehr weise vor, um Elia klarzumachen, welche Gefühle und Fragen im Hintergrund gären und darauf zu antworten, damit die Fragen gelöst werden und neue Schritte gedacht werden. Er lässt seine Beweggründe, er lässt es aussprechen, er lässt es ihn sagen. Das, was wallt, was, was in ihm drin ist, er soll es herauslassen, er soll es noch einmal aussprechen und verdeutlichen. Seelsorge Gottes mit uns Menschen. Ich habe alles für dich getan, doch Israel will nicht zu dir umkehren und trachtet mir nach dem Leben. Es tut Elia gut, es loszuwerden. Und dann ist auch wieder Platz zum Wiederausrüsten. Und da heißt es in Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Was sagt Gott mit sanfter Stimme? Gott offenbart Elias seinen Plan für sein weiteres Werk und Elias Aufgabe dabei. Denn Gott war angesichts der geistlichen dunklen Lage in Israel und Umgebung keineswegs verzagt oder gar hilflos. Gott hatte längst seinen Plan für sein Werk, für sein das Volk und auch für Elia. Elia sollte diesen Hasael zum König über Aram in Syrien salben, und Jehu zum König über Israel. Das bedeutet, dass die Zeit dieses bösen König Ahabs vorbeigehen würde. Und Elia sollte einen Nachfolger wählen, Elisa, und ihn zum Propheten einsetzen. Oder diesen Elisa zum Nachfolger einsetzen. Und das macht Elia klar, dass er wirklich nicht der Einzige war, der übrig geblieben war. Und dass Gottes Werk auch mit seinem Tod nicht enden würde, sondern weitergehen würde. Er offenbart Elia seine Pläne und seinen Willen und lässt ihn seinen Ratschluss erkennen. Und das half Elia, seine Situation und auch sich selbst anders zu sehen. Er hatte gedacht, alles ist sinnlos. Dass das Werk Gottes am Ende ist, dass er der Einzige ist, der übrig geblieben ist. Zweifel hatten ihn gequält und Kraft und Lebensmut geraubt. Aber die neue Perspektive Gottes ist ganz anders und gibt ihm neuen Mut und Kraft, Gott weiter zu dienen. Für Elia muss diese Begegnung mit Gott unheimlich beruhigend und motivierend gewesen sein. Und dann Vers 18 sagt dann Gott noch zu Elia, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia dachte, er ist allein von denen, die an Gott glauben. Aber welche Überraschung. Wie anders war die Wirklichkeit, die Gott ihm enthüllte. 7000 Mann waren übrig, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hatten. Und Gott wirkt im Verborgenen weit über das hinaus, was wir sehen und was wir denken. Es ist Gottes unsichtbares Werk. Das Werk Gottes ist keineswegs fast am Ende, sondern es ging ganz nach Gottes Plan und mit großer Kraft weiter. Nur hatte Elia das nicht gesehen. Doch als Elia auf Gottes Stimme hörte, konnte er seinen Plan erkennen und sein Leben neu ausrichten. Und es geht gerade um seinen Dienst und Gottes Ausrüstung dazu. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott wirkt weit über das hinaus, was wir sehen und was wir mitbekommen. Und wie wichtig ist es für uns, Gottes Reden in der Stille zu hören, seine Worte ganz persönlich zu verstehen, auch zu wissen, dass er handelt im Verborgenen, damit wir eben im Bewusstsein dieser göttlichen Realität, die da ist, seiner Fürsorge, seinem Trost, seiner Seelsorge und seiner Vorsorge uns wieder aus- und zurüsten lassen für uns persönlich und für sein Reich. Doch du kannst es. Du kannst ein offenes Gefäß sein und offen sein für ihn. Amen.